Glaube ist eine Reise und muss eine Reise sein. Gefährlich wird es dort, wo man den Leuten verbietet zum Denken, dort, wo man den Leuten auch verbietet zum Fühlen, dort, wo man den Leuten verbietet zum eine Reise machen. Der Luther, wenn wir jetzt alle Evangelischen glücklich machen, der Luther hat gesagt, ein Christ, und das gilt übrigens auch für die Christin, ein Christ ist im Werden und nicht im Gewordensein. Und wenn wir jetzt in andere Frömmigkeitsformen hineingehen, dann können wir auch den Papst Johannes der Erste zitieren, der gesagt hat, Gott zu lieben ist eine Reise. Ich finde, das ist wirklich etwas, es tönt noch ganz wenig, aber es ist für mich eine zentrale Wahrheit, dass Glauben ist eine Reise, darf eine Reise sein, muss eine Reise sein.
Glaubenssache. Was glaubst du? Ein Podcast von RF Media Schweiz. Diese Glaubenssachfolge ist anders als sonst. Das Gespräch, das du jetzt gerade hörst, habe ich am 1. Oktober vor Live-Publikum aufgenommen im Rahmen des 20-Jahr-Jubiläums von Radio Live Channel. Ein unvergesslicher Tag mit vielen Begegnungen, mit Leuten, die vorbeigekommen sind, vielen Eindrücken und eben dem Gespräch, das ich um die Mittagszeit mit meinem Gast, dem Andreas Bobby Boppard, führen. Schön, dass du das Gespräch jetzt auch noch hören kannst. Ich bin der Karl Littli und wünsche viel Spass. Ja, und da sind wir jetzt im Konferenzraum von RF Media Schweiz, hier im Pfäffiken, zu unserem Jubiläum 20 Jahre, am 1. Oktober da. Und ich begrüße da zu meiner Rechten ganz viele Leute, die hier live vor Ort sind. Also herzlich willkommen. Und schön auch, wenn du von daheim aus zuhörst und Radio Live Channel eingeschaltet hast, der beste Sender, den du heute hören kannst. Und der beste Mann, den ich da heute vis-à-vis haben kann, der sitzt da auch gerade vis-à-vis von mir.
Das ist sehr
Andreas
lieb.
Bobby Boppard, schön bist du da. Hast den Weg auf Pfäffiken auf dich genommen?
Danke vielmals. Ich habe es auch noch geschafft. Ich bin fast in den falschen Pfäffiken-Zug eingestiegen. Die sind ja gerade nicht daneben. Fast die gleiche Zeit. Ich dachte, ja, easy. Pfäffiken, so schwierig ist es nicht.
Hat es auch schon gegeben. Ja, auf jeden Fall schön.
Wäre nicht der Erste.
Hast du Pfäffiken Zürich gefunden. Ich sage dich doch noch kurz an, dass die Leute sich ein Bild von dir machen können. Du bist Autor, Event-Speaker, auch Prediger und du leitest die unabhängige christliche Non-Profit-Organisation Campus, Campus für Christus, auch bekannt sind, Campus Schweiz. Also ja, ganz viele Hüte, die du da hast und jetzt bist du da und ich freue mich, mit dir auszutauschen. Und in meinem Podcast ist es ja meistens nicht so, ich habe es dir vorher gesagt, dass wir noch so gross Smalltalk machen.
Also, ich habe dich ein bisschen so vorglühen, warm laufen,
das haben wir
die Geschichten ausgraben, genau. Mit dem Karl.
Darum steige ich gerade ein mit der Frage, wo der Podcast sich eigentlich auch darum dreht, Bobby. Wenn wir jetzt über deinen Glauben reden und du das in ein paar Sätzen würdest so beschreiben, was glaubst du?
Ich tue das immer mit drei Wörtern umschreiben. Das mache ich schon ewig lang. Ich muss mir überlegen, sind die Wörter eigentlich noch aktuell oder nicht? Aber mir helfen es. Und das ist, ich habe immer gesagt, das ist Christus-zentriert, Gott verliebt und Geist erfüllt. Und das muss man dann natürlich noch fühlen, was ist das für mich Christus-zentriert, weil in Christus hat sich Gott gezeigt und da kristallisiert sich für mich alles. Die ganz geballte Versöhnungs- und Erlösungsdynamik von Gott, also das ist das, was mich begeistert werden lässt. Dann bin ich Gott verliebt, weil ich das unfassbare, grosse, göttliche Wesen mit all seinen Grosskonzepten von Nächstenliebe, Gnade, sein Wesen, wo nicht nur Liebe gibt, sondern Liebe ist. All diese Sachen finde ich so faszinierend und so schön. Das möchte ich auch mit in die Welt hineintragen und den Geist erfüllt, weil ich merke, die Welt ist verworben mit meinem Geist, meinem Bobbygeist und Gottes Geist. Und da habe ich nicht etwas Dualistisches, sondern das ist irgendwie verworben, dass Gott in mir drin auch wirkt. Als die Bibel heißt, ich sage ein Tempel vom Geist von Gott oder wir sind das. Und das gefällt mir, irgendwo in dieser Welt auf dieser Suche zu sein, nach dem, wo sehe ich die Spuren von Gottes Geist und wo wirkt er in mir, durch mich durch. Und das fasziniert mich, so der Dreiklang.
Genau, also das klingt schon recht vielversprechend. Du hast jetzt da die ganze Dreieinigkeit, Vater, Sohn, Heiliger Geist, schon mal alles schön eingeschlossen. Und da könnten wir jetzt natürlich schon recht ausdehnen. Und
machen wir aber nicht.
Machen wir in dem Sinn schon, aber wir wollen auf deine Biografie auch ein bisschen gehen und im Zeitstrahl.
Okay.
Das musst du jetzt nicht so tun, als wüsstest du nicht, oder? Also vorbereitet ist es schon. Genau. Du lebst ja mit deiner Familie im Kanton Zürich aktuell aufgewachsen, bist aber noch mehr östlicher.
Ja.
Im St. Galler Rheintal hast du mir zwar vorher auch noch gesagt, du hast auch noch so ein bisschen Thurgauer Abschwenken gehabt.
Streifst du das Thurgau ab? ja, die ersten 7 Jahre immer die Scheiben, Schüli, weißt du, Sandalen, das war mal fies gewesen. Wieso kauft man den Kind Sandalen, wenn man am Bodensee wohnt? Und dann immer die Steile im Schuh, die musst du rausschütteln. Ja. Da habe ich jetzt noch so ein Trauma, wenn ich an meine Kindheit denke. Aber der Bodensee ist schön.
Das darf ich jetzt auch erleben, wenn ich geografisch in dort vor Ort
aber
bin.
Aber zu eine Schuhe, das ist eigentlich die Lösung. Zu eine Schuhe.
Genau.
Das ist so einfach.
Was sicher ein wesentlicher Punkt ist von deiner Kindheit, du hast mir gesagt, du bist christlich aufgewachsen. Inwiefern ist denn das gewesen? Oder christlich aufgewachsen? Kannst du das mal ein bisschen umschreiben? Was hat das in deinem Kontext bedeutet?
Ich weiss aber nicht, wie fest einmal die Labels helfen. Wir lieben es ja in der Welt, mit Labels zu hantieren. Ist ja links, ist ja rechts, ist ja blau, ist ja grün, ist ja konservativ, ist ja progressiv. Wir haben gerne die Labels.
Wir brauchen auch Schubladen, oder?
Genau, das, christlich ist auch so ein Label. Ich hatte einfach Eltern, die für mich einen unglaublich inspirierenden, faszinierenden und gesunden, für mich gesunden Glauben an Gott gelebt, vorgelebt haben und uns mit ihnen genommen haben. Und das war natürlich noch eine Zeit gewesen, da sind wir eigentlich, wenn, dann hat es lokale Algorithmen gegeben. Man lebt sehr viel mehr, man hat sich weniger durch die ganze Welt bewegt und man hat online noch nichts gehabt. Ja. Also, in meiner Jugend sind dann die Modems gekommen.
Ja, genau.
Das Ding. Und ich musste das Küsse draufdrucken, dass sie nicht hören, dass ich ins Internet gehe. Aber dann hat ja nachher das Telefon nicht mehr tun. Also, sie haben es dann schon gemerkt, dass ich so meine ganz, meine kriminelle Ordnung ist dort rausgekommen. Aber in dieser Jugend hat es eigentlich, wenn ein Algorithmus, dann ist es der lokale Algorithmus, wo du in deiner Lokalbubble wohnst. Und ich hatte Eltern, die das auf so schöne Art und Weise immer gesprengt haben. Also ich habe die ersten paar Jahre in einer Pfingstgemeinde charismatisch miterlebt. Wir sind dann in eine FEG gegangen, hat dort das traditionelle konservative Evangelikale aufgesogen.
Musst du vielleicht jetzt noch ein bisschen umschreiben, charismatisch, evangelikale?
Ja, das sind eben so Label. Es sind einfach verschiedene Ausprägungen, die der christliche Glauben haben kann. Und wo Christen ganz schnell mal darüber streiten, was ist jetzt richtig, weil alle sind richtiger, aber wir sind ein bisschen richtiger. Und ich durfte das miterleben in unterschiedlichen Sachen. Bin auch immer noch in der Landeskirche drin gewesen, wo ich Musik gemacht habe, wo ich Jugendarbeit gemacht habe. Und ich habe hier schon, ich finde auf eigentlich noch sympathisch, naive oder vielleicht unbedarfte Art, nicht verstanden, was jetzt da der grosse Unterschied ist, weil ich erlebe überall Gott. Ich erlebe überall Christus. Ich erlebe verschiedene Formen. Das ist wie verschiedene Stellen, wo verschiedene Kühe reingehen. Und die eine Kuh hat halt gern den Stall, weil da schmeckt es nach ihrem Mist und der andere findet sein Heu nicht so lässig. Und dort ist der Bauer mit der Mistgabel, wo sie nicht cool findet, weil die hat 4 Zacken anstatt 3. Und das sind so unsere christlichen Dynamiken, Kirchendynamiken, die ich wahrnehme. Und ja, es gibt natürlich manchmal auch frappante Unterschiede, aber in so grosser Modo habe ich in meinem Aufwachsen erlebt, dass es unterschiedliche Ausprägungen gibt und dass es Sachen gibt, die mir gefallen, andere Sachen, die mir weniger gefallen, Sachen, die ich verstand, andere Sachen, die ich nicht verstand. Und so durfte ich aufwachsen.
Und jetzt deine Eltern, eben Offenheit, grosse Weite, was sind denn noch so Kernwerte vom Glauben? Also Offenheit und Weite ist ja gut, aber dort drin könnte man sich ja auch verlieren, oder?
Ich glaube, und das habe ich vor allem jetzt meine Eltern haben das nicht so in Wort gefasst, sondern vorgelebt. Aber zum Beispiel bei einem Anti Wright, das ist ein Theologe aus England, habe ich das entdeckt. Er redet von der Generous Orthodoxy. Und das ist etwas, was mich total inspiriert. Und ich glaube, das fehlt uns heute. Und darum sind so viele Menschen miteinander, auch in der Kirchenkreise drin, am Streiten, dass wir eigentlich eine geklärte Orthodoxie haben. Ich habe eine geklärte Überzeugung. Es gibt Wahrheiten. Und die sind für mich unaufgebbar. Also, das ist,
und das wäre so zum Beispiel
Hill to die. Und das Versöhnungswerk in Christus, durch Christus, also dass ich zu Gott komme, durch meine Hinwendung zu Christus, das ist für mich unaufgebbar. Das ist etwas so Schönes, was er in Christus gemacht hat. Und dann gibt es aber viele andere Sachen, und das sind unsere Lieblingstheologien, wo wir einzelne Verse vielleicht persönlich biografisch erlebt haben, die uns gut tun, die uns prägt haben, die uns verändert haben, wo wir das Gefühl haben, alle müssen das auch. Und sonst glauben sie nicht richtig. Und dann werden wir immer kleinkarierter. Also wir sind dann im Klein-Klein, und das erinnert mich ein bisschen an die Geschichte der Bibel, wo die Israeliten gegen sich selber kriegeln und dann die Ephraimiter, ich glaube, es sind etwa 42'000 Leute, nicht umgekommen. Und sie haben das dann an dem festgemacht, weil die Frau Mitter haben es nicht können sagen. Im Richter, ich glaube, 12 oder so ist es. Dann haben sie einfach alle gefragt, sag mal Schibolett. Und dann haben sie gesagt, Schibolett, Kopf weg. Ja. Und ein bisschen sind wir immer noch in dieser Dynamik.
So, als Testament.
Im Thema Charismatik oder eben im Thema, was konservativ, was siehst du wie klar und fest. Und wir haben immer unsere Lieblingssachen und sagen, das ist aber unverrückbar. Und was ich erlebt habe, und da mag ich falsch liegen, also wer bin ich, gell? Ich bin nur einer, der Steine schüttelt aus seinem Schuh.
Am Bodensee.
Genau, am Bodensee. Ich habe erlebt, dass Gott grosszügiger ist als wir Frommen. Ja. Das ist meine Entdeckung. Und da mag ich falsch liegen, aber an die klammere ich mich. Gott ist grosszügiger. Das heisst nicht, ich muss meine Überzeugungen aufgeben, aber ich kann mit der Spannung leben, dass du, Karl, etwas ganz anderes siehst als ich.
Können wir nicht schneiden, dass wir.
Und ich muss jetzt nicht sagen, ja gut, empfinde ich es aus und sage, nein, ich finde, das sehe ich anders. Und trotzdem kann ich mit dir, Karl, zusammen in Campus-Sprache einen Brunnen bauen in Tansania.
Mega schön.
Und nicht sagen, nein, dieses Schäufeli will ich nicht, weil es ist dreieckig. Und wir schäufeln aber nur mit den rechteckigen Schäufeli.
Genau. Da kommt schon so ein bisschen raus, auch schon ein bisschen theologisch, wie du drauf bist, wo man dann sicher später
das noch. Das sind wir eigentlich schon am Schluss kommen. Von diesen 45 Minuten.
Genau, aber ich möchte jetzt gleich nochmal zurückgehen, den Glauben. Weißt, eben, das, du hast so schön beschrieben, das Versöhnungswerk von Jesus, die Weite, die du gespürt hast, das Vertrauen in Gott. Ist es dann so gewesen im Elternhaus Poppard, dass du das von Anfang an aufgesogen hast und nie einen Zweifel gehabt hast? Oder wo war der Moment gewesen, wo du wirklich auch das hast können für dich selber nehmen können? Nicht einfach, das ist jetzt das, was die Eltern mir sagen.
Ich habe so Momente, und das ist, also Glaube ist eine Reise und muss eine Reise sein. Gefährlich wird es dort, wo man den Leuten verbietet, zum Denken. Dort, wo man den Leuten auch verbietet, zum Fühlen. Dort, wo man den Leuten verbietet, zum eine Reise zu machen. Der Luther, wenn wir jetzt alle Evangelischen glücklich machen, der Luther hat gesagt, ein Christ, und das gilt übrigens auch für die Christin, ein Christ ist im Werden und nicht im Gewordensein. Und wenn wir jetzt in andere Frömmigkeitsformen hineingehen, dann können wir auch den Papst Johannes I. zitieren, der gesagt hat, Gott zu lieben ist eine Reise. Ich finde das wirklich etwas, es tönt noch ganz wenig, aber es ist für mich eine zentrale Wahrheit, dass Glauben ist eine Reise, darf eine Reise sein, muss eine Reise sein. Das heisst, wenn ich jetzt da sitze mit dir, Karl, und mein Glaube wäre noch so wie hier beim steile schüttelnden Sandalenpoppi am Bodensee, dann hätte ich fett etwas verpasst in meinem Leben. Und das heisst aber, man muss sich immer wieder gut überlegen, welche sind die Sachen, die ich muss, darf, um jeden Preis soll bewahren, weil sie richtig, wahr, schön, gut und wertvoll sind. Und welche Sachen haben mich vielleicht hier in der Jugend begleitet? Und darum habe ich hier, wenn man als Kind ist, dann tut man ja ganz automatisch mal den älteren Glauben mitnehmen. Man hat keine andere Wahl. Und dann aber muss man, und das versuche ich schon mit meinen Kindern sehr früh, eben nicht erst mit 18 oder dann irgendwann mal mit 40, sondern sehr früh sie in die Mündigkeit begleiten und sagen, ihr müsst nicht mit mir mitglauben. Ich möchte Räume schaffen, und das haben meine Eltern für mich geschaffen, wo ich selber darf hinterfragen, wo ich darf zweifeln, wo ich darf aber auch Gott erleben. Und Zweifel, viele Leute haben so Angst davor. Zweifel ist etwas Wunderschönes, weil Zweifel ist eine Unterkategorie des Glaubens. Also, wenn du kannst nicht etwas anzweifeln, wenn du eben nicht Minimum 1% Chance gibst, zum Existieren. Also, wenn ich liege nicht jeden Abend zweifelnd im Bett, ob da oben über Pfäffiken Elefanten mit rosa Pünktchen durchflitzen und in der Nacht Alphorn spielen. Ja, ich kann keine Sekunde zweifeln, weil, nein, ist so unrealistisch. Ich zweifle Sachen an, weil ich eine Chance gibt zum Existieren. Und dann ringe ich drum. Darum ist Zweifel so eine Unterkategorie. Dort fängt Glauben an, schon existieren. Genau. Und ich habe das erlebt in meinen jungen Jahren. Ich durfte glauben, zweifeln, ich durfte hinterfragen. Und dann hatte ich Momente gehabt, und das wäre ja wahrscheinlich deine nächste Frage, erzähl mal von diesen Momenten, um sie vorwegzunehmen. Aber dann hatte ich Momente gehabt, wo ich irgendwie Gott wirklich selber persönlich erlebt habe.
Ja. Und eben, das hat dich auch dazu geführt, in deiner Jugend mit ein paar Freunden das Gospelhaus zu gründen in Buchs, oder?
Ja.
Sozusagen eine neue Kirche, kann man sagen, oder? Oder
ja, da haben wir eben auf keinen Fall eine Kirche wollen machen. Aber wir sind alle in verschiedenen Kirchen daheim gewesen, und dann haben wir etwas Faszinierendes gemerkt. Wir sind ja hier in Kirche auch, weil das einfach, man ist in die Kirche gegangen. Das ist noch ein bisschen mehr der Fall. Man ist in die Kirche gegangen und wenn man geht, dann geht man am Sonntag. Und wir haben ja die Möglichkeit ja von WhatsApp-Gruppen nicht gehabt. Das heisst, wenn ich am Sonntagnachmittag Fußball spielen will, am Morgen gehe ich in die Kirche und dann hake ich das aus und dann tun wir nachher noch abmachen, wo wir genau. Shooten. Das tönt jetzt mega negativ, aber es war okay gewesen. So habe ich dann auch Glauben mitgelebt und alles. Ich wollte eigentlich einfach am Sonntagnachmittag shooten.
Genau. Ja, so. Ich mag mich auch erinnern an einen Moment der Street Parade, wo ich all meine Kollegen verloren habe und dann wieder haben müssen schnell eine halbe Stunde heimfahren und das Home-Telefon von meiner Mutter nehmen und sagen, hey Jungs, wo sind ihr jetzt? Oder zu den Eltern, wo sind sie jetzt? Und dann haben wir uns irgendwie wieder gefunden. Voilà. Es waren andere Zeiten gewesen.
Kiel ist unsere WhatsApp-Gruppe gewesen. Ja, und wir haben dann eben hier beim Gospelhaus, genau. Wir haben dann wie gemerkt, ich fühle mich eigentlich wohl dort, weil ich habe mich da rein sozialisiert. Und ich, nicht nur wohl, sondern es geht darüber aus, ich erlebe da sogar schöne, gute Sachen. Also das muss man sagen. Ich da in dieser Kirche so viele schöne, gute Begegnungen, Beziehungen, Glaubensmomente erlebt. Also das hat mich geprägt. Und ich muss auch nicht, das will ich auch mal noch laut sagen, ich muss mich nicht irgendwie von etwas lösen und losstrampeln und sagen, ich glaube die Sachen nicht. Nein, ich habe keine so Phasen in meinem Leben, wo ich muss irgendetwas hinter mir lassen muss. Mhm. Außer die Sachen, wo ich sage, die habe ich als Junge geglaubt, muss ich jetzt als 46-jähriger Bobby nicht mehr glauben. Aber wir sind dort in die Kirche gegangen und dann habe ich gemerkt, dass meine Kollegen aus der Schule nicht in meine Kirche wollen. Also, hat mich da eher überrascht, weil sie hätte ja nachher mit mir shooten, aber sie hätte nicht in die Kirche wollen.
Das hat also positiv erlebt.
Genau. Und dann haben wir gesagt, wir wollen ein Gefäß machen, wo sie gleich mit uns glauben können, weil unsere Kirche, das macht in dem Fall zu wenig. Und dann haben wir ein Gospelhaus gegründet. Und das ist etwas Faszinierendes, das ist ja fast verboten, weil wir sind Christinnen und Christen gewesen, aus verschiedensten Kirchen. Und haben zusammen ein Gefäß, wir haben gesagt, es ist keine Kirche, wir haben zusammen ein Gefäß gegründet und gesagt, da wollen wir ein Haus machen, wo Menschen das Evangelium erlebt. Und haben Talkshows gemacht. Ich habe angefangen, die Talkshows zu moderieren. Irgendwann angefangen zu predigen. Und dann haben wir als so 18-, 20-Jährige erlebt, wie unsere Freunde, einmal, aber ich weiss noch, das sind 20 von meinen Freunden zum Glauben gekommen. Also, das ist so ein Moment, wo du denkst, wow, das sind prägende Momente. Also merkst du es ja. Bei mir. Das, ja, ja. Denk, wow, was passiert da? Das ist in meinem Dorf. Wir sind innerhalb von 3 Jahren von 50 Leuten auf 300 gewachsen. Und es war ein Excitement gewesen. Und dann haben die Leute gesagt, ich will immer noch nicht in deine Kirche. Das ist meine Kirche. Wir sagen, nein, das ist nicht eine Kirche. Mal da erlebe ich Gott. Und dann sind wir Kirche geworden für die Menschen. Verbotenerweise. Ja. Aber schön. Und das ist für mich wieder so ein Zeichen von Gott. So eben, dass er einfach so anders ist. Und manchmal, also das habe ich immer wieder erlebt. Vielleicht haben wir dann mal noch Zeit, in 45 Minuten darüber zu reden. 28 Minuten, der letzte. Wir machen mal einen zweiten Podcast. Ich habe Gott immer wieder an Ort erlebt, wo ich ihn nicht erwartet habe und eben manchmal nicht einmal erlaubt hat zum Sein. Und das hat meinen Glauben sehr, sehr geprägt.
Mhm. Und du hast ja auch ein prägendes Erlebnis selber erlebt. Also so wie Menschen in dem Gospelhaus zum Glauben gekommen sind, hast du ja auch ein klares Bekehrungserlebnis gehabt, wie du mir geschrieben hast. Wie ist das genau vonstatten gegangen? Und was hat das gemacht mit deiner Gottesbeziehung, mit deinem Glauben?
Ich finde das immer schwierig, genau über die Bekehrungsmomente zu reden. Ich glaube,
also es ist ein Moment, wo du Gott einfach erlebt hast, dass das Übernatürliche irgendwie natürlich geworden ist.
Ich glaube, das ist etwas, wo wir darüber reden müssen, dass Gott ein Mensch permanent begegnen und dass wir eigentlich permanent Bekehrungsmomente könnten haben oder immer wieder neue Bekehrungsmomente brauchen. Ich habe in Äthiopien einen Bekehrungsmoment erlebt zu einem ganzheitlichen Evangelium. Das war sehr eindrücklich. Also eine Bekehrung im Sinne von einer Umkehr, von einem Paradigm Shift, von einer Metanoia, ein Umdenken.
Genau, das ist dann später gekommen.
Genau, ja. Und eine von der, in den jungen Jahren ist wirklich einmal, eine von der ersten war, auf dem Bett zu liegen, ein Buch zu lesen. Und in dem habe ich das erste Mal verstanden, dass Gott mich wirklich, wirklich, wirklich liebt. Und das ist ja etwas, wo auch bei uns in der christlichen Szene, wir reden über den Gott der Liebe, aber wir glauben selber dann nicht ganz. Wir haben dann immer noch, aber man muss noch das oder jenes, oder wenn ich das mache, dann ist
so der Liebe
ein bisschen weg. Oder, so, ja. Ja, oder auch ja. So ein bisschen ein kausaler Gott. Wenn ich dann noch das mache, dann kommt das zurück und der Segen wenn ist verbunden. Und da haben wir dann alle unsere Theologien. Und ich habe dort auf dem Bett, da bin ich ein Bub, ich weiß nicht mehr, welches Alter, habe ich gespürt, es ist wirklich Wahrheit. Gott liebt mich in alles rein, durch alles durch, mit einem grossen Trotzdem. Aber nicht, weil der Mensch so schlecht wäre, sondern ein Mensch ist auch ein Ebenbild von Gott. Da haben wir manchmal auch komische Menschenbilder gebaut. Es ist, und in das rein liebt mich Gott einfach. Und that's it. Und das hat mich einfach, ich bin auf dem Bett gelegen, es hat mich geschüttelt, ich habe brüllt, ich habe Das war ein tiefer Moment. Und dann habe ich auch später mal noch ein Gebet, so als Teenager, habe ich ein ganzes blödes Gebet gemacht, weil irgendein Pfarrer gesagt hat, wir können Gott eigentlich alles sagen. Dann gibt es eben schon Theologie, die ich nicht supporten würde. aber da habe ich gesagt, dann will ich ein Glas heute Abend. Und wir haben so in einer Jugendherberge übernachtet und dann haben wir einmal hinten das Fenster offen lassen, dass wir noch ein bisschen später rein können. Auch wieder so ein bisschen Kriminelle, oder? Auf meinem Niveau, Bodenseeniveau. Und dann bin ich dort spät in der Nacht, sind wir dort reingeschlichen in die Jugendherberge durchs Hinterzimmerfenster und dann ist plötzlich das Licht angegangen und die Frau ist gekommen und hat gesagt, hey, hat nichts geschumpft, kein Wort, und hat nur so ein Rollläden aufgelassen und hat gesagt, oh, da ist das Kioskli, will jemand noch ein Glas sehen? Wow. Und das war mein Gebet. Und ich, heutzutage könnte man sagen, ja gut, ein Zufall, oder meine, so ist doch Gott nicht. Und ich würde eben sagen, Gott ist individueller, ist kultureller, ist generationeller, als wir meinen. Und ich glaube, Gott ist einem 14-jährigen Bobby genau so ein Gott, weil der 14-jährige Bobby hat genau das gebraucht, um ihn zu sehen, zu spüren, wahrzunehmen. Wenn er mir heute noch mal so ein Gebet hören würde, wäre ich vielleicht irritierter als er. Weil ich denke, ach komm Gott, das brauchen wir zwei nicht mehr. Also, wir haben eine andere Dynamik miteinander jetzt. Und ich glaube, das ist manchmal auch eine Gefahr, dass man unterwegs ist mit Gott in der Retroperspektive die Sachen kleinredet oder kaputtredet, die man früher noch hatte, wo ich aber immer noch Gott zuschreibe, aber wo ich jetzt nicht mehr glaube, dass Gott mit mir heute so rumgeht oder wirkt. Macht das ein bisschen Sinn?
Ja, gehen wir doch weiter. Also du hast ja auch gesagt, in dieser Zeit sei ich so ein bisschen schwarz-weiß glauben, mehr bei dir das Credo gewesen. Irritiert mich jetzt ein bisschen, wenn ich von dieser Weite in deinem Elternhaus gehört habe. Das musst du jetzt vielleicht auch noch schnell erklären. Schwarz-weiß, inwiefern?
Ich würde das schwarz-weiß nennen. Nicht alles am Schwarz-Weißen ist falsch, weil manchmal hat es einfach mit dem, ich würde sagen, es war ein einfacher Glaube gewesen. An einen Gott mit kausalen Zusammenhängen. Wenn ich das mache, passiert das. Weil ich jetzt für ihn ein Prediger bin, wird mein Flugzeug nicht abstürzen, weil er muss mich ja beschützen, weil er braucht mich ja unbedingt. Ich muss unbedingt die eine Frau fürs Leben finden, weil die ist ja für mich bestimmt. Weißt du, so ganz simple, klares Konzept hatte ich. Und die finde ich nicht grundsätzlich falsch, die haben mir da auch durchs Leben geholfen.
Die gewissen Phasen vom Glauben ist ja das auch.
Hat mir Boundaries gegeben, ja. Genau. Ich glaube, wir müssen aufpassen, dort, wo es eben schwarz-weiß wird es ungesund. Und das sehen wir ja in der Politik. Also, dort bin ich einfach nicht. Ich bin wirklich ein Mann der Mitte. Und das ist natürlich auch eine Selbstlüge, weil ich mich selber in der Mitte verorte. Aber wo, um Himmels Willen, ist die Mitte? Sage ich ja halt dort, wo ich bin. Mir ist klar, dass das nicht stimmt. Und gleich merke ich, das Ungesunde passiert eigentlich nicht im Falschen. Wir haben immer wieder haben die Leute Angst vor dem Falschen, im Anderen. Aber das Ungesunde, das ich wahrnehme, nicht nur in der christlichen Szene, sondern auch in der Politik, passiert in der Einseitigkeit. Also dort, wo wir uns in die Pole rausflüchten und meistens noch gut berechtigt, gut begründet, weil die anderen Deppen auf der anderen Seite ja noch viel schlimmer sind. Also, darum, so. Und ich glaube aber, dass die Welt und das Leben ist komplexer als das. Gott ist komplexer als das. Und er hat einen komplexeren Glauben verdient. Den kann ich mit 16 oder 14 noch nicht ganz so leben. Darum dürfen genau. Dort eben, ich würde nicht sagen schwarz-weiß, aber er dürfte dort einfacher gestrickt sein, als er heute ist. Und ich habe hier im inneren Dualismus gelebt. Ich habe auch mitgeglaubt, dass wir ein bisschen richtiger sind als all die anderen. Und das ist natürlich auch, ich finde das höchst fragwürdige, höchst gefährliche Dynamik. Immer die Überzeugung, ich bin ein bisschen richtiger als die anderen. So das Dualistische, ich bin drin, die anderen sind draussen. Und das würde ich wirklich auf liebevolle Art würde ich das gerne torpedieren und sagen, wir dürfen unsere Überzeugungen haben, aber bitte lass uns, ich sage dir mal, eine hermeneutische Demut behalten. Also hermeneutisch, wie man die Bibel liest und ausleitet. Da kann ich Überzeugungen haben und sagen, ich bin demütig, dass ich könnte falsch liegen und dass Gott zu dir gleich noch mal anders redet und ich das vielleicht noch nicht gesehen habe, weil es ein blinder Fleck ist von mir, aus der Biografie, aus der Kultur, aus meiner Persönlichkeit oder was auch immer.
Genau, also habe ich schon vieles gelernt heute. Es wird nicht nur mal Live Channel 20, sondern Bobby ist auch Mitte. Also das ist ein lehrreicher Tag für mich. Aber Stichwort Weite würde ich doch auch noch ein bisschen mit dir drin hineingehen. Also eben auch durch deinen Werdegang, durch die vielen Sachen, die du erlebt hast und jetzt auch in deiner Leitungstätigkeit bei Campus. Aber natürlich auch, du bist ja nicht als Leiter eingestiegen dort. Du hast ja zuerst noch in verschiedenen anderen Tätigkeiten mitgewirkt, auch in der Jugend unter anderem auch. Bist du ja da auch mit verschiedenen Glaubensprägungen dann konfrontiert worden. Ich glaube, wenn man bei Campus schafft, in einer überkonfessionellen Organisation, Verein, Hilfswerk, wie man es auch immer nennen will, dann lernt man ja vielleicht auch manchmal an, die Landeskirche könnte ja auch noch erweckt sein, wenn man es vorher nicht gedacht hätte und so weiter und so fort. Was hast du alles können so für Prägungen kennenlernen?
Ich habe natürlich wirklich dürfen querbeet durch den göttlichen Zoo durch all diese Tierarten dürfen studieren. Und für mich ist das etwas Begeisterndes. Wir arbeiten mit Orthodoxen, wir arbeiten mit katholischen Geschwistern, wir arbeiten mit den Landeskirchen, wir arbeiten mit Freikirchen, mit noch freieren Kirchen, mit superfreien Kirchen, mit charismatischen, total charismatischen, absolut charismatischen. Wir haben die alle gern, weil ich sehe bei allen die sehnsüchtig Christus-Nachfolge. Und nicht in dem System drin. Die Systeme sind immer Menschen gemacht und da kommt immer ungesundes Menschliches rein. Aber in allen diesen Gefäß hat es Menschen, die leidenschaftlich Christus nachfolgen. Und da habe ich gelernt, immer wieder einfach die Frage zu stellen, wo bist du Gott in dem drin? Wenn ich irritiert in einem Gefäß stand, weil man mir den Glauben abspricht aus dieser Seite oder weil man dort sagt, wow, so muss man glauben, dann frage ich dann nicht einmal zuerst, wie falsch sind die, oder sage ich, wie falsch sind die, sondern sage, Gott, wo kann ich dich entdecken? Und ich habe einen Ort entdeckt, wo ich es eben nicht gedacht hätte. Sehnsüchtige Herzen habe ich gespürt. Und das verwebt sich dann ja dann immer mit Menschlichkeit. Darum, jede spirituelle Aufbruchsbewegung, wo man dann kritisch beäugt, kann man kritisch beäugen, weil sie hat so viel menschliche Zeug. Ab dann, wenn der Mensch sehnsüchtig merkt, da ist Gott irgendwo auftaucht, fängt er an, produzieren und machen. Aber das heisst nicht, dass nicht auch Gott drin war. Und darum bin ich da sehr, sehr weich und versuche immer wieder einfach mit dieser Frage durch die Welt zu laufen, Gott, wo bist du in dem drin? In so vielen verschiedenen Sachen haben wir mitgemacht und haben wir Projekte mit Leuten. Und das ist für mich zum Segen geworden, weil ich gemerkt habe, seit ich das erlebt habe, sprengt es meine eigene Box und Gott passt nicht mehr in die Poppy-Box. So gern ich ihn dort drin hätte. Und das haben wir doch immer, wir würden gern eigentlich Gott besitzen. Als Einzelperson oder als Kirchenverband.
Ist halt einfach, gell, wenn du dir kannst sagen, ich habe den Rahmen so ein bisschen im Griff.
Ja, und das ist ja das Bedürfnis vom Mensch. Es wird niemand sich durch 200 Bücher durchwälzen und 700 Podcasts hören über Komplexität von Themen. Die wenigsten
aus vielleicht auch gar keine Zeit.
Nerds, genau. Sag mir doch einfach, darf ich jetzt für den Trump sein oder muss ich gegen ihn sein? Sag mir jetzt einfach, ist Israel noch gut oder schlecht? Sag mir, ist der Karl noch gut oder ein Böse? Die Leute wollen
oft, das ist sowieso klar.
Genau. Die Leute wollen eigentlich oft das. Und ich habe gemerkt, wow, die Welt ist schöner, vielfältiger, farbiger, komplexer. Nicht weniger wahr. Und es gibt eben die Sachen, die ich orthodox in mir sehr klar geklärt habe, aber grosszügig raus. Und in dem Moment, wo Gott in meine Box würde passen, hätte ich ihn verloren. Also dann müsste ich ihn zutiefst hinterfragen. Der Meister Eckhart, grosser Mystiker, hat mal gesagt, Gott ist keine Kuh. Also ich finde das noch schön. Das ist so seine Aussage, Gott ist einfach keine Kuh. Du kannst sie nicht verzwecken oder ihn nicht verzwecken und du kannst ihn auch nicht besitzen. Und nur weil du das machst, kommt nicht einfach Milch. Gott ist um Himmels Willen keine Kuh. Und darum glaube ich eben, Vielfalt ist nicht eine Bedrohung, wie sie immer wahrgenommen wird und wir müssen einander jetzt bekämpfen, sondern Vielfalt ist eben eine Bereicherung. Und erst dort drin wird Gott auch in seiner Grösse sichtbar. Das heisst, wir müssen lernen, Spannungen aushalten, Ambiguitätstoleranz, wir müssen lernen, Sachen können stehen lassen, miteinander unterwegs sein, auch wenn wir Sachen nicht gleich sehen. Da habe ich eine hohe Überzeugung. Was wir im Moment machen, immer wieder in christlichen Kreisen, ist auf Einheit drücken, im Sinn von Einheitsmacherei, Einheitsbrei. Aber dort haben wir die Einheit verloren. Die Einheit fängt erst dort an, in dem Moment, wo der Karl und ich eben nicht eins sind über die Kaibersandalen, weil ich habe jetzt einfach nicht gerne die offenen Schuhe und du eben schon, du bist ein Schuh, offen Schuhfetisch hast du liebst es.
Und in dem Moment, mir jetzt
etwas, in dem Moment, wo die Leute sehen es daheim ja nicht, gell? Die Sandalen, die du da hast, hat er nicht.
Manchmal barfuß, aber sonst schon eher Finke.
Da können wir darüber streiten. Und gleich sagen, lass uns doch zusammen unterwegs bleiben, dem Christus nach, so verständlich Nachfolge, so verständlich Einheit. Und nicht, wir müssen uns bekämpfen bis aufs Blut. Und wenn wir uns dann in unseren Boxen wieder wohlfühlen, sind wir vielleicht überrascht, weil Gott gar nicht mehr da sitzt.
Jetzt muss ich aber gleich noch auch nachfragen, wenn du aus dieser, können wir noch laufen lassen, der passen. Wenn du aus dieser Box hast ja müssen ausbrechen, oder? Ich denke jetzt, das Schwarz-Weiß ist ja mal ein bisschen farbig geworden, oder? Inwiefern hat das stattgefunden? Also weißt du, du hast müssen aufs Wasser gehen, du hast müssen die Box zuschliessen und merken, außen dran ist auch noch etwas. Stell mir das ein bisschen unangenehm vor.
Du, manchmal sind das, ich bin gar kein Abenteurer. Manchmal sind das zwungene Sachen gewesen, die vom ganzheitlichen Evangelium. Ich bin gezwungen worden, in Äthiopien eine Leiterschaftsausbildung zu machen und ich habe das nicht wollen. Und dort habe ich Gott auf eine Art erlebt. Ich habe 10 Tage lang in Äthiopien durchgebrüllt. Und nicht über die Armut, die ich gemeint habe, sehe ich in den Slums dort, in Addis Abeba, wo 2 Millionen verslammt sind, sondern über die Armut von meinem Herz, wo mir Gott dort aufgezeigt hat. Das ist gezwungen worden. Ich hatte Begegnungen mit Menschen aus anderen Frömmigkeiten, anderen Kirchen, wo ich eigentlich nicht gesucht habe, aber plötzlich sind wir in einem Projekt zusammen und wir haben, das sage ich immer, das ist eigentlich das Beste, was uns passieren kann. Man ist dann ein bisschen verloren, weil man sich nicht versteht. Und wir haben eigentlich das gemacht, das Einzige, was ich denke, macht Sinn, wir haben miteinander manchmal einfach geredet und betet am Schluss. Und einfach durch das Miteinander beten, haben sich unsere Herzen in die gleiche Richtung verbunden. Und man merkt einfach eben, was man sagt, das ist ja nicht der gleiche Jesus. Das kann doch nicht der gleiche. Und sagt, doch, es ist der gleiche Jesus, auch wenn wir den vielleicht total falsch lesen. Es ist eben nicht, das ist noch wichtig zu sagen, es hat sich für mich in dieser ganzen Glaubensreise nicht Gott verändert. Gott hat sich nicht verändert. Ich habe einfach verschiedene Brillen gehabt, mit verschiedenen Filtern und verschiedenen Farben. Und ich glaube, wie man im Leben auch manchmal eine neue Brille braucht, weil die Optrie wieder, da komme ich nicht raus, aber ja, da kannst du mir vielleicht helfen.
Oder wie bei mir, wenn es abserbelt da vom Ding, sollte auch wieder mal neue Gläser haben.
Also dann brauchst du neue Gläser, brauchst du neue Brille, weil du willst doch nicht die Brille nehmen, die du mit 14 gehabt hast, weil die nützt doch jetzt nichts.
Ja, die habe ich zum Glück nicht mehr.
Mal draufgehackt wahrscheinlich. Also.
Oder mittlerweile mein Sohn, ja, genau.
Und das ist aber so, merke ich, Gott hat sich nicht verändert, aber meine Brillen haben sich verändert. Und es war nicht immer gesucht, aber immer im Nachhinein sind das wunderschöne Momente, weil ich Gott neu dürfen erleben. Und das sind auch lustige Sachen, weil eben manchmal also der klassische alte Kampf war noch da. Landeskirche evangelisch gegen Landeskirche katholisch, die zwei Kriege oder so. Und dann habe ich immer wieder gehört, wenn wir mit Katholiken geschafft haben, also da habe ich ja E-Mails bekommen, Andreas Popart, sie sind der Teufel in Person, dass sie, und so weiter, und ich denke, okay, kann man auch mal so stehen lassen. Aber da haben viele nicht verstanden, wie kann man nur, weil man vielleicht ein paar Sachen an dieser Kirche nicht lässig findet. Und dann bin ich aber einmal eingeladen gewesen in Polen zum Reden und habe erst beim Anfliegen, also als ich danach bin, gemerkt, da hat es ja fast nur katholische. Also ich bin in einer katholischen Veranstaltung eingeladen mit 1000 katholischen Christen. Die haben aber sich so angefühlt wie bei uns, vielleicht eine Kombi aus ICF, Kishona, FWG, EMK und noch pfingstlerisch. So haben sie sich verhalten dort.
Hast du dich noch wohlgefühlt wahrscheinlich?
Ich habe mich total wohlgefühlt, weil ich kenne ja die ganzen Mixes. Und dann bin ich heimgefahren, hat mich jemand zum Auto gefahren, ein Eheperli, und dann haben sie herausgefunden, dass ich gar nicht katholisch bin. Und sie waren total überrascht gewesen. Und dann haben sie mir Fragen gestellt, die haben, also wie, sie gesagt, also darf ich mir die Fragen stellen? Ich habe gesagt, ja, schiess los. Sie gesagt, also, glaubst du, also kannst du, kann man, also nicht katholisch, wirklich auch einfach so an Jesus glauben?
Sind Schubladen gekommen?
Ja, sind Schubladen gekommen. Und dann haben sie gesagt, ach, jetzt können sie mich fragen, sie haben eine gute Freundin, die ist Lutheranerin. Glaubt ihr wirklich auch an Gott und Jesus? Und dann kommen plötzlich vom anderen Planet kommen die gleichen Fragen. Und uns sind einfach die Sachen fremd. Das, was uns Angst macht, mein Find ist immer nur das Augenpaar, wo ich nie reingeschaut habe. Und dort, wo wir anfangen, uns begegnen, uns austauschen, uns erklären, warum wir glauben, wie wir glauben, dann kann man immer noch sagen, das sehe ich anders. Ja? Aber wir sehen, dass in vielen Orten geht der Glaube auf die gleiche Person, auf die gleiche Richtung, nämlich auf den Gott, der seinen Christus in dieser Welt gezeigt hat und durch seinen Geist in dieser Welt wirkt. Und dort können wir uns verbinden. Darum sage ich immer für mich auch bei Campus, unser Zentrum ist geklärt, massiv. Das ist der Glaube an Jesus Christus. Darum heissen wir Campus für Christus. Und das ist nicht etwas Naives, Reduziertes, sondern durch Christus durch sieht man, wie Gott ist. Johannes, wer mich sieht, sieht den Vater. Und dort wollen wir uns treffen und alles andere, die Lieblingstheologien der Ränder, wo natürlich wieder einer sagt, das ist nicht am Rand, das ist auch im Zentrum, sagen wir. Bei uns als Bewegung ist das nicht im Zentrum, das dürfen Gemeinden natürlich noch ein bisschen anders handhaben, aber bei uns als Bewegung möchten wir Brücken bauen in alle Richtungen und miteinander, glaube ich, wird eben den Christus sichtbar. Also in dieser Einheit miteinander.
Eben, Brücken bauen, da wollte ich sowieso noch darauf eingehen. Das ist wirklich etwas, oder? Du hast,
Ich habe es natürlich gesehen, darum habe ich jetzt das Wort genau, Brücken, das Brücken also als das, Überleitung.
Als Brücken, das Brücken bauen. eben, progressive, evangelikale, eben, du willst die Brücke bauen, aber wenn jetzt, eben, es gibt ja viele Leute, die es heute nicht auf der gleichen Bühne haben miteinander, oder? Und da gibt es ja sehr breite Gräben schon, auch nur schon in dieser Kirche- und Christenlandschaft. Ja. Siehst du das jetzt als Auftrag auch von deinem Glaubenshintergrund her, die Leute wieder zusammenzuführen? Oder wie tust du dich, was ist so die Sehnsucht dahinter?
Ich habe den Auftrag nie gesucht und ich habe ihn eigentlich auch nie offiziell angenommen, aber ich kann Leidenschaft uns Minimum, ich will bei mir bleiben, ich habe eine Leidenschaft zum Gott zu suchen. Und wo man mich verliert, ist, wenn man sagt, die anderen dort, die haben den Glauben nicht. Weil das gehöre ich schon seit ich in dieser Szene drin bin.
Ja, das ist eigentlich so eine Auseinanderdividierung.
Es kommt immer wieder etwas Neues, wo man sagt, und dort ist es jetzt aber wirklich wichtig. Und ja, vielleicht bin ich einfach der Einzige, der es nicht checkt. Und das mag schon sein, weil ich bin sicher nicht der Intelligenteste und die hellste Kerze auf der Torte. Aber ich glaube, ich erlebe Gott an verschiedensten Orten. Und dort, wo manchmal Menschen sagen, das kann wirklich jetzt nicht Gott sein, ich erlebe dort manchmal an diesem Ort eben genau Gott. Also wenn jetzt vom Evangelikal her kommt, da beim Progressiven, das ist jetzt die Liberalisierung, die nächste Liberalisierungswelle, spüre ich aber auch andere Dynamik. Ich sage, ja, da kann man natürlich ganz weit raus und alles opfern und alles verlieren. Und da bin ich auch nicht dabei. Und gleichzeitig sage ich aber auch in dem Weiten, da ist auch etwas Göttliches drin. In der Bibel heisst, der Herr wurde mein Halt und führte mich ins Weite. Also da sind beide Dynamiken, im Psalm 18, sind beide Dynamiken drin. Es gibt Sachen, die bewahren einen Halt, aber es gibt auch die Dynamik, wo es in die Weite geht und die ist wichtig. Und darum ist manchmal dort, wo wir vielleicht das Gefühl haben, da verlieren wir Gott. Vielleicht ist dort genau Geist Gottes drin, der auf uns eine neue erweckliche Bewegung schenkt. Vielleicht nicht so, wie wir es in den 90er Jahren hatten, sondern vielleicht jetzt mal intellektuell, dass wir neu müssen und eben neu dürfen denken und dann miteinander darum ringen, was Opfer, was nicht. Aber ich merke eben, die Labels, also ich hätte den Wunsch, könnten wir nicht einfach aufhören in der Schweiz, zumindest bleibt es mal bei uns, einfach aufhören mit diesen Labels. Die sind so nicht hilfreich, die sind so schubladisierend, die sind eigentlich immer nur da zum Abgrenzen, zum Listen malen, wer ist jetzt noch wieder gut und wer ist jetzt auf der schwarzen Liste. Es ist einfach nur zerstörend, weil wenn ich bei mir in meinem Dorf mit meinen Freunden unterwegs bin, die kommen bei den Labels auch nicht raus und das interessiert sie nicht. Sie fragen dann nur, gibt es Gott oder gibt es ihn nicht? Und nachher, wenn sie den Gott erleben, ist es nicht die Frage, habe ich jetzt einen progressiven Gott erlebt oder einen evangelikalen Gott? Wenn ich einen Brunnenbauer in Tansania frage, niemand ist jetzt der Brunnen progressiv oder evangelikal. Um Himmels Willen, es ist ein Erlösungswerk, ja. Evangelium, das da ankommt. Also da, ich habe einmal ein Erlebnis gemacht mit einem Freund und habe ihn gefragt, mein Freund, kann man das? Wieso willst du nicht an meinen Jesus glauben? Also, es ist nicht mein besitzergreifend Jesus. Ich meine das umgangssprachlich. Wieso willst du nicht an meinen Jesus glauben? Und dann hat er ganz ehrlich gesagt, schau mal deine Kirchen an. Schau mal die Kirchen und Gemeinden an, mit denen, die du zusammen schaffst. Und du erzählst mir von einem Gott der Liebe. Never ever. Und dann hat er gesagt, bring mir die Kirchen zusammen und ich werde es mir überlegen. Er hat wahrscheinlich mehr verstanden von Einheit und von Gott und von der Art, wie Jesus ist, nämlich nicht alles tolerierend, aber in seiner Wahrheit, wo eben nicht in einem Dogmenkatalog zu finden ist, sondern in ihm als Person, dass er als Beziehungswesen, er ist Wahrheit, dass ich glaube, er hat das irgendwie schon gespürt und verstanden, wo wir immer noch drum ringen.
Gehen wir doch aufs Hier und Jetzt. Wenn jetzt Poppy heute und jetzt, wo du jetzt stehst, da spürt man mega, es ist ein Weg dahinter, ein unglaublicher Weg. Wir könnten wahrscheinlich noch 3-4 Stunden aufnehmen und du könntest noch jenste
Side-Notes.
Nicht heute, aber sicher gerne. So schon mal. Sag jetzt, wenn wir so auf die Gegenwart schnell gehen, der Poppy hier und jetzt, sein Glaube, sein Gottesbild, wo stehst du jetzt heute?
Ich würde sagen, ich bin aufgeräumter denn je. Ich habe mehr Fragen denn je, ich habe aber auch ein paar grosse Antworten. Und ich bin ganz neu immer wieder zu leidenschaftlichem Glauben durchgebrochen. Also für mich gibt es nichts Schöneres und Grösseres und Wahres und Gutes, als Christus nachzufolgen und den Gott von der Liebe in die Welt hineinzutragen. Und ich sage jetzt etwas Ketzerisches, sogar wenn sich das beim Sterben würde als falsch ausstellen, weil das alles nur ein Humbug ist, wo wir zwei, Karl, du und ich, glauben.
Hat sich gleich gelohnt.
Dann würde ich es genau, dann würde ich es trotzdem genau so machen. Weil es ist so gut und so schön und so zentral. Ich muss, ich kann nicht anders. Aber ich habe die grosse Hoffnung und den grossen Glauben, dass das eben wahr ist. Darum fühlt es sich so an und darum, ich bin leidenschaftlich Glauben unterwegs. Und das muss ich wirklich sagen, trotz uns Menschen. Weil ich glaube, ich sage immer, wenn wir zwei, Karl, mal mit 90 nochmal einen Podcast machen, dann wünschte ich mir, wir könnten immer noch sagen, wir glauben leidenschaftlich an Jesus und an den Gott, der sich in Jesus gezeigt hat. Trotz allem, was uns passiert ist, trotz all dem, was Menschen uns dann absprechen wollen. Also ich glaube, das ist eine grosse Errungenschaft, wenn man alt werden kann und immer noch glauben, weil wir machen es uns manchmal gegenseitig recht schwer.
Ja, das ist definitiv so. Und jetzt noch der Fokus auf den Gott. Wer ist er für dich heute? Wie ist die Wesensart von dem Gott, wo dir, der Bobby, 2025 begegnet? Oder wie würdest du jetzt deinen Glauben an ihn oder seine Wesensart vor allem beschreiben?
Sein Wesen hat sich in Jesus gezeigt. Er ist nicht anders als das. Seit ich in meiner ganzen Fülle habe ich mich entschieden, heisst im Kolosser, in Christus zu wohnen. Also da hat sich gezeigt. Und da schmecken wir, wie unglaublich gross, schön, eben wahr. Ich wiederhole mich, ich langweile, sorry.
Nein.
Aber wie Gott ist. Und ich würde, wenn ich muss auf zwei Wörter schrumpfen, das ist jetzt vielleicht eben sehr plakativ, aber er ist für mich die Wahrheit und die Liebe, aber wirklich eine Liebe, die in sich abgeschlossen war, ist nicht Liebe, aber dann muss noch all das und das. Er ist Liebe, Punkt. Das ist eine abgeschlossene Wahrheit und er ist aber auch Wahrheit, die mein ganzes Leben füllt und mir richtig gibt. Also ich bin begeistert. Ich weiß nicht, ob man es ein bisschen merkt, aber ich liebe es.
Ja, doch, glaube schon. Also das ist definitiv so. Jetzt, wenn du auf deinen persönlichen Glaubensweg zurückblickst, mit allen hohen Tiefen, mit dem, was du erlebt hast, das ist eine geballte Ladung, die wir da ja schon in den 41 Minuten gehört haben. Kannst du sagen, was macht das mit dir, wenn du schaust, die Anfänge von deiner Jugend hin über eben zum Ganzheitlichen, vom Schwarz-Weissen zum Weiten, was macht das alles mit dir?
Primär motiviert es mich. Also mich motiviert es, weiter zu leben, weiter zu glauben, weiter zu hoffen, weiter zu gehen, weiter zu reisen, weiter zu entdecken. In dem Moment, wo wir aufhören zu entdecken und zu lernen, das ist der erste Tod. Also ich glaube auch, dass die Bibel uns sogar Dynamik zeigt, dass wir nicht im Himmel wird allwissend ankommen, sondern das heisst, er wird uns erzeigen, bis in alle Äonen, Ewigkeiten, seine Gnade. Also, es ist nicht etwas, wenn wir im Himmel ankommen, dann haben wir es verstanden. Ich glaube, das ist im Wesen des Menschen, in der Natur des Menschen angelegt, dass wir aufs Entdecken von Gott ausgerichtet sind, für das geschaffen sind. Und das macht mir Freude, weil ich habe keinen Bock, dann mal in einer Ewigkeit einfach Harfen spielend auf dieser kalben Wolke zu sitzen. Nein, das finde ich super, super öd und langweilig.
Wird sich zeigen, ob das Bild sich
genau,
dann bestätigt oder nicht.
Aber unterwegs zu bleiben, einfach dann den Übertritt zu machen, eigentlich die Adresse dann halt zu wechseln, aber Gott entdecken und die Welt und die Schöpfung entdecken, unterwegs zu bleiben in alle Ewigkeit, merke ich, da kommt für mich, also mich motiviert es. Mein Leben zu sehen, motiviert mich, für den Gott zu laufen, auch von ihm zu erzählen und ihn sichtbar zu machen in dieser Welt. Weil mir ist so viel Gutes durch ihn passiert und ich sehe, dass macht einen Unterschied in dieser Welt. Und die Welt hat ihn verdient, auch wenn sie ihn vielleicht manchmal menschlich gefühlt nicht verdient hat. Aber die Welt hat ihn verdient und darum, das motiviert mich sehr.
Danke, dass ich dich heute auch verdient habe, da auf dieser Bühne. Also sehr spannend, interessant gewesen und was mich besonders beeindruckt, eben so vieles schon erlebt und gleich mitten im Leben und gleich auch einfach das kindliche Herz von dem Entdecker. Es geht immer weiter, es ist ja nie abgeschlossen. Also danke, Bobby, und ich wünsche dir einfach alles Gute auf dem weiteren Glaubens- und Lebensweg und ich hoffe, wir werden noch viel von dir hören. Ja.
Danke genau. Dir, Karl, mit 90 dann wieder. Spätestens im nächsten Podcast.
Läutest du mir dann an mit dem, was auch immer wir
dann haben.
Ja. Genau. Hey, und danke auch euch, dass ihr dabei gewesen seid, dass ihr euch auf die Session eingeladen habt, auf das Eintauchen in eine spannende und abwechslungsreiche, insgesamt einzigartige Glaubensgeschichte. Und verabschiede mich auch von allen Hörerinnen und Hörern vom Radio, die das gehört haben. Und auch euch viel Spass da noch heute im Pfäffiken. Und macht's gut. Ciao zusammen.
Tschüss zusammen.
Wenn du mehr willst hören vom Andreas Bobby Boppart, dann lass doch mal in den Podcast «Himmel auf Erden» rein. Dort diskutiert der Bobby das Thema in verschiedenen Folgen mit zwei anderen Personen. Eine Gelegenheit, um ihn live erleben, hättest du Ende Jahr an der Explo-Konferenz. Der Bobby ist der Initiator und wird auch auf der Bühne zu sehen sein. Die Explo ist vom 28. bis am 30. Dezember in der Swiss Life Arena in Zürich. Mehr Infos zu der Konferenz und auch zum Podcast von Bobby findest du in den Shownotes. Ja, mit dem allerersten Live-Podcast von Glaubenssache gibt es gleichzeitig auch einen Schnitt. Das ist nämlich auch meine letzte Folge als Host von dem Format. Mein Weg geht weiter. Der Podcast wird darum zuerst mal pausiert auf unbestimmte Zeit. Danke vielmals fürs Dabeisein und von meiner Seite her alles Gute. Am Mic bin ich das letzte Mal gewesen, der Karl Dietli.
Hörst du den Podcast gern, vielleicht auch regelmässig? Und findest vielleicht sogar, dass er auch für andere Leute in deinem Umfeld hilfreich und interessant ist? Dann freut mich uns sehr über deine Unterstützung. ERF Media Schweiz, wo der Podcast produziert, lebt nämlich von Spenden. Jeder Franken hilft uns, dass wir diesen und andere Podcasts auch in Zukunft produzieren können. Spenden geht am besten über den Link in den Shownotes. Danke vielmals. Glaubenssache. Was glaubst du? Ein Podcast von ERF Media Schweiz.